Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine unfassbar gut aussehenden und intelligenten Co-Hosts Tim und Tom. Heute geht es mal wieder um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, allerdings wahrscheinlich weniger Bashing, wobei er nicht weniger Bashing verdient hätte, aber eigentlich mehr so eine Grundlagendiskussion, denn ich hatte mir die Frage gestellt, gibt es denn überhaupt eine neutrale Berichterstattung? Ja, kann ich denn überhaupt auf Sachen schauen und über sie sprechen, ohne irgendwie voreingenommen zu sein? Und im Rahmen dessen musste ich so ein bisschen an ein Werk von Ludwig von Mises, dem Ökonomen, denken. Tatsächlich zwei Werke, das eine Human Action, das andere Theory and History, wo es eben darum geht, na gut, wenn ich jetzt irgendwie mal was anschauen möchte, kann ich das denn tun, ohne irgendwie ohne voreingenommen zu sein, ja, in seiner Art und Weise, wie er da spricht. Und da sollte ich vielleicht hier erst nochmal Vokabeln klären, ja. Also Theory ist eine Art Modell, wie ich auf die Welt schaue, und History ist sozusagen für ihn Fakten, ja, zusammenhanglos. Und er sagt halt, es gibt zwei Probleme. Auf der einen Seite eben die Geschichte, was schaue ich mir denn jetzt überhaupt an? Ja, wieso schaue ich mir überhaupt dieses Event an, anstelle dessen von irgendeinem anderen Event? Und er sagt, allein das schon benötigt eine Theorie. Allein das schon ist ein Weltbild, was ich habe, was ich sozusagen auf meine Berichterstattung im Falle jetzt von einem Rundfunkdienst dann eben mit einfließen lasse. Und das Zweite ist eben, jetzt habe ich eben diese ganzen Events und die werde ich ja jetzt tendenziell nicht einfach zusammenhanglos irgendwie jetzt hier erstmal reporten, sondern ich will halt sagen, okay, hier gibt es einen Einfluss, ne, das eine hat auf das andere eingewirkt, gibt es einen kausalen Zusammenhang, und allein deswegen habe ich schon wieder eine, ja, einen Bias drin oder habe irgendwas, wo ich sage, okay, ich habe hier mit meinem subjektiven Betrachtungswinkel drauf geschaut und das gebe ich jetzt weiter. Und eben, wir sagen halt immer, der ÖRR muss neutral sein, ja, es müssen alle möglichen verschiedenen Blickwinkel mit einspielen. Wir wissen ja, dass es de facto nicht so ist, selbst wenn wir einen sehr, sehr niedrigen Standard ansetzen würden. Und jetzt gehen wir aber mal in so eine Grundlagendiskussion rein und sagen, okay, wenn wir denn überhaupt den höchsten Standard ansetzen würden, den es gibt, ist denn das überhaupt möglich? Und ich könnte jetzt ja vielleicht ein bisschen auf einer philosophischeren Ebene werden, diese Diskussion, aber ich fand es trotzdem irgendwie mal sehr, sehr interessant darüber zu sprechen, weil wir sagen immer, okay, wir müssen den reformieren und was gibt's denn hier für Alternativen und so weiter. Und dann frage ich mich, gibt's hier überhaupt irgendwas zu reformieren oder ist der Versuch, das Ganze irgendwie hinzubekommen, allein schon verdammt zum Fehlschlag?
Für die Füchse, die uns schon länger verfolgen, wir hatten tatsächlich mal eine Folge dazu produziert, wo wir uns schon mal Gedanken dazu gemacht haben, wie ist denn der ÖRR reformierbar, beziehungsweise haben wir auch zum Beginn der Folge erstmal darüber, ja, diskutiert, wo ist denn Reformationsbedarf, was sind die Schwachstellen, was läuft noch nicht so gut. Und ich würde sagen, an dem Punkt hakt jetzt unsere Folge heute ein, dass wir nochmal tiefer versuchen, in die Thematik reinzugehen und wirklich die Hard Barriers versuchen rauszuarbeiten. Woran scheitert es denn überhaupt in den Fundamenten des Kerngedankens neutraler und objektiver Berichterstattung? Oder gibt es vielleicht doch einen Weg dahin? Und ist dieser Weg überhaupt wünschenswert? Weil die Frage bleibt ja am Ende trotzdem noch. Wir haben uns als Gesellschaft dafür entschieden, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren. Und wir könnten uns genauso gut dazu entscheiden, ihn nicht zu finanzieren. Also es ist halt, gibt es eine Nachfrage dafür? Ist es überhaupt gerechtfertigt? Brauchen wir das? Will das irgendjemand? Will jemand tatsächlich neutrale und objektive Berichterstattung? Und ein Punkt, der mir so eingefallen ist, der schon sehr schwer realisierbar ist, finde ich, die Auswahl der Themen, über die berichtet wird. Also wie neutral und objektiv ist es denn, eine Entscheidung zu treffen, über was wird berichtet, was ist berichtenswert? Gibt es überhaupt eine Metrik, die objektiv ist, die bestimmen kann, was es wert ist, berichtet zu werden und was nicht? Und wo ziehen wir da die Grenze?
Also das ist als Frage auf jeden Fall schon mal was, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es keine mathematisch durchdeklinierte Antwort zu geben kann. Und dass auch sehr, sehr viel Spielraum ist, den man letzten Endes, und ich würde sagen, das ist ja auch die genaue Aufgabe einer Redaktion, letzten Endes den Leuten überlassen muss, die dann letztendlich das Medium eben produzieren und veröffentlichen, dass es anhand deren Einschätzung eben eingeordnet wird, was jetzt berichtet wird und was nicht. Um vielleicht nochmal auf diesen Kontext zurückzukommen. Also wir haben ja, weil du es angesprochen hast, mit den Gebühren und dem System in Deutschland, was wir auch schon mal diskutiert hatten, vielleicht nochmal als kleiner Nachtrag für die, die Folge vielleicht nicht kennen. In Deutschland ist es so, dass wir ja eine Pflichtgebühr haben, die wird immer diese GEZ genannt. Und da zahlt im Prinzip jeder Haushalt eine Gebühr von, momentan sind es knapp 20 Euro pro Monat. Die werden alle 3 Monate abgebucht. Da freut man sich dann immer, wenn es auf dem Kontoauszug steht. Und im Grunde geht es darum, dass man damit den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert über eine Zwangsgebühr. Und historisch hat sich das eben so ergeben, dass es früher, also in der Zeit nach dem Krieg, so war, dass dieser Rundfunk literally ein Rundfunk war. Also in dem Sinne von, es gab halt irgendwo einen Fernsehturm oder einen Radiomast und dann wurden diese Sendungen, die dort produziert wurden, halt in alle Richtungen ausgestrahlt. Und es gab damals nicht die Möglichkeit, technisch zu verschlüsseln. Das heißt, jede Person, die einen Empfänger besaß, und das konnte man eben an jeder Straßenecke damals kaufen, weil das halt der Hit war, das neue UKW-Radio, der konnte dann auch, ohne dass er jemals irgendwie dafür was zahlen müsste, alles, was es eben auf dem ganzen Frequenzbreiten gab, kostenlos mithören. Und das war damals ein Problem, weil es sozusagen ein öffentliches Gut war, weil man nicht trennen konnte zwischen den Leuten, die halt zahlen und denen, die nicht zahlen. Und dann hat man eben politisch beschlossen, dass wenn wir einen Nachrichtendienst allgemein überhaupt haben wollen, wir diese Finanzierungsgebühr über einen Pflichtbeitrag einführen müssen, damit das wirtschaftlich tragbar ist. Weil wenn man diese Zwangsgebühr damals nach dem Krieg nicht eingeführt hätte, dann hätte natürlich niemand dafür bezahlt, weil man hätte wirklich einfach nur ein Radio kaufen müssen und hätte es in alle Ewigkeit hören können. Und deshalb wurde das eingeführt. Das ist also der geschichtliche Kontext wegen der Trittbrettfahrerei, die damals hätte begangen werden können, die auch begangen wurde natürlich, um das eben einzudämmen, dass diese Infrastruktur an sich überhaupt erhalten bleibt. Und das war, denke ich, durchaus eine richtige Entscheidung damals, weil sonst hätte sich dieser Sektor überhaupt nicht so weiterentwickelt, wie das eben in Deutschland dann auch der Fall war. Jetzt haben wir aber heute einen ganz anderen technischen Umstand. Und zwar ist es heute, wie wir das alle kennen von Sky oder Eurosport oder DAZN oder whatever, ganz, ganz klar möglich, Inhalte über Satelliten und Rundfunk zu verstreuen auf dem ganzen Land, die man aber ohne einen Schlüssel einfach nicht angucken kann. Also der Fernseher sagt dann einfach Code eingeben und wenn du den Code nicht eingibst oder nicht den richtigen Code hast, kannst du es halt einfach nicht angucken. Und das ist halt jetzt ein Punkt, wo man schon mal die Debatte wieder aufrollen kann, weil jetzt kann man ganz klar unterscheiden zwischen den Leuten, die dafür zahlen und es dann auch gucken dürfen und die Leute, die nicht dafür zahlen und es dann halt auch einfach nicht gucken dürfen. Und so hat sich der ökonomische Kontext einmal gewandelt. Aber wir wollen jetzt natürlich auch im Lichte dessen, dass die Grundlage eine andere ist, darüber diskutieren, ob das in der Berichterstattung neutral sein kann. Was ich jetzt so einordnen würde, ist die Frage, ob man überhaupt einen allgemein finanzierten Rundfunk haben will. Weil, wie ihr das ja schon gesagt habt, mit den privaten Sendern in Amerika, da ist es halt so, dass die Privaten ihr privates Ding machen und natürlich finanziert werden durch Werbeeinnahmen, die sie halt dadurch generieren, dass sie halt von den Leuten, die das gucken, Aufmerksamkeit generieren. Also so ein ganz klassisches Plattformgeschäft. Und das ist halt was wir in Deutschland in gewissen Teilen schon haben, aber eigentlich ja ablehnen, dadurch, dass wir es hauptsächlich durch die ARD und ZDF machen lassen, beziehungsweise die Länderrundfunkgesellschaften, die es noch gibt. Und da, glaube ich, müssen wir heute nochmal auf diesen Aspekt der Zentralisierung, der da allgemein stattgefunden hat, eingehen. Also es gibt zwar zum Beispiel einen Bayerischen Rundfunk, aber der hat ja bei weitem nicht den Stellenwert wie die ARD und das ZDF. Und dann müssen wir, glaube ich, auch noch darauf eingehen, wie die Berichterstattung an sich natürlich in so einer Organisation, wir hatten es vorhin schon mit der Redaktion, ja auch irgendwo aufgebaut sein muss. Also man muss ja, wenn man sagt, wir machen einen öffentlichen Rundfunk, dann muss man ja eine Institution auch mit Leuten besetzen, die dann eben die Entscheidungen treffen, dass am Ende auch ein fertiger Inhalt zur richtigen Zeit ausgestrahlt werden kann. Und über diese Struktur, denke ich, können wir auch noch sprechen. Also wie sowas aufgebaut ist und wie es auch vielleicht anders aufgebaut sein sollte. So viel mal als Intro dazu.
Ja, also ich finde den historischen Kontext super wichtig. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob eben dieses Trittbrettfahrer-Dasein das rechtfertigt zu sagen, okay, wir müssen jetzt jeden dafür zwingen. Man könnte natürlich auch sagen, nun gut, dann gibt es diese Dienstleistung halt einfach nicht. Oder es lassen sich halt irgendwie andere Wege und Möglichkeiten finden, wie beispielsweise sowas dann konsumiert werden kann, keine Ahnung. Man trifft sich dann irgendwie im örtlichen Radioschuppen, ja, zahlt dann dafür Eintritt, dass man da reingehen kann, kann dann eben beispielsweise die Sendung sich dann dort anhören, ne? Also wie Art Kino beispielsweise halt nur für Radio. Das wäre halt meiner Meinung nach, meinem freiheitlichen Verständnis nach, irgendwie auf einer moralischen Ebene das Richtige. Natürlich debattierbar. Worum es mir eigentlich geht, ist weniger die Diskussion, wollen wir einen ÖRR haben oder nicht, sondern mir geht es eigentlich darum, zu hinterfragen beziehungsweise aufzuzeigen, wie ist es eigentlich mit dieser Annahme, die wir haben in der Gesellschaft, dass es doch eine neutrale Berichterstattung ist. Ich hab kein Problem damit zu sagen, der ÖRR ist biased, die haben ihre eigenen jeweiligen subjektiven Einschätzungen, was jetzt wichtig ist und was nicht. Allerdings versucht man immer noch diesen Schein aufrechtzuerhalten, also nein, das ist eben total unbiased. Wir haben hier eben deswegen diese generellen Abgaben, um das zu ermöglichen. Und meine Idee war einfach zu sagen, selbst wenn ihr das wollen würdet, ist theoretisch einfach nicht möglich. Und du hast gerade eben vorhin schon angesprochen, Tom, zu sagen, allein schon zu entscheiden, über was wird denn jetzt berichtet und was nicht, das ist eben genau das Gleiche, wie Mises sich das damals gedacht hatte, eben dieser erste Schritt zu sagen, ja gut, welche Events schaue ich mir denn überhaupt an? Und das führt dann natürlich weiter, welche Events nehme ich denn überhaupt und mache daraus irgendwie eine Sendung oder gebe sie irgendwie weiter, wo ich sage, okay, hey, ja, und dann kann man so sagen, okay, wir haben jetzt halt irgendwie unsere Intendanten oder irgendwelche Direktoren, die halt sagen, okay, hey, das ist jetzt halt wichtiger, das ist interessanter für die Leute, das müssen die Leute wissen, ihr müsst es mehr wissen, als ob es irgendwie der 17-millionste Sackreis in China umgefallen ist. Klar, verstehe ich, dass man hier irgendwo Abschätzung machen muss. Aber dann ist halt die Frage, normalerweise würde ich halt für einen Kurator, würde ich dann einfach sagen, na gut, dir Agent, als ich als Prinzipal gebe ich dir den Auftrag zu sagen, das für mich zu kurieren und zu sagen, hey, na, aber dann würde ich meiner Meinung nach halt auch gerne wissen oder beeinflussen können, in welcher Art und Weise du das kurierst, ne? Damit das halt für mich irgendwie, ja, für mich interessant ist, weil das ist ja der Grundgedanke, wieso ich überhaupt sowas konsumiere, weil ich halt irgendwie interessiert bin an gewissen Zusammenhängen in der Welt, ja, weil ich mir irgendwie ein Bild machen möchte von den Events, von den Neuigkeiten, die eben in unserer Realität passieren. Und dann sind wir eben genau, wie ihr das schon angesprochen hattet, die bei den Privatsendern, ja, weil hier weiß ich, okay, hier erfolgt eine Kuration, die ein gewisses Modell, wie ich es vorhin angesprochen habe, im Hintergrund habe, ne, ich habe eine gewisse Weltanschauung, in Amerika sieht man das halt krass, da hast du irgendwie MSNBC und CNBC Konsorten, die dann eher mehr auf dem linken Spektrum, politischen Spektrum sind, und dann hast du halt sowas, den Klassiker wie Fox News, der da natürlich sehr, sehr stark auf dem rechten Spektrum oder auf dem republikanischen dementsprechend Spektrum sitzt. Und dann kann ich sagen, okay, die Kuration erfolgt je nachdem, wie ich halt irgendwie die Welt sehen möchte. Und natürlich, das sehen wir, und das ist ja auch immer, sage ich mal, der Kritikpunkt, von den wir, sage ich mal, als Europäer haben, das führt natürlich zu Spaltung, ja, weil dann sehen die einen immer nur das eine Modell, die anderen sehen immer nur das andere Modell und sehen dann immer nur bevorzugt genau das, was sie denken, wie die Welt aussieht, und sie bekommen halt eben nie irgendwie einen, ja, sei, wenn man jetzt halt mal irgendwie im Bayesianischen denken würde, man bekommt halt irgendwie nie irgendwie ein sehr, sehr großes Update, was sozusagen den Prior, die Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Welt, über die Zustände der Welt so stark beeinflussen würde, dass man da irgendwie einen Nutzen draus zieht. Ja, ich bekomme immer nur dieselbe Information. Im Prinzip muss ich diesen Sender gar nicht konsumieren, denn mein Weltbild ist eh das genau das Gleiche. Mein Modell bleibt irgendwie intakt und es ist eigentlich nur sagen, ja, genau das ist passiert, genau das hat auch das Weltbild gesagt, good job, haben wir gut gemacht. So. Und natürlich ist es auch kein super Ding, aber was wir halt eben sehen, ist, dass der ÖRR eben diese Annahme nicht vollbringen kann. Und dann ist halt für mich die Frage, okay, wie kriegen wir es denn überhaupt hin, dass man vielleicht ein Modell findet, und ich glaube, Perfektion wird es hier nicht geben. Ja, also dieses Streben nach Perfektion wäre eben zu sagen, wir haben komplett neutrale Berichterstattung, aber ich würde halt eben aus einer Theorieperspektive sagen, das funktioniert nicht, das geht nicht, unmöglich. Ja. Und dann müssen wir sagen, okay, was ist das Second Best? Ja, wie kommen wir am nächsten daran? Und ich glaube halt eben nicht, dass es eine, wie du vorhin schon angesprochen hast, Tim, zentrale Organisation sein kann. Ich glaube, wo wir drüber sprechen müssen, ist Social Media, ja, weil da kann ich mein eigener Kurator sein. Ja, ich glaube, das ist so, auch wenn es verteufelt wird und auch zu Recht in vielen Umständen, aber man kann eben sein eigener Kurator sein. Ne? Ich kann sagen, ich folge dem, weil der hat dieses Weltbild und so weiter. Aber dann muss ich mir persönlich aber auch sagen, okay, jetzt muss ich beispielsweise die Ehrlichkeit haben zu mir sagen, jetzt folge ich vielleicht auch mal dem anderen oder ich höre mir auch dieses andere Ding an. Ne? Könnte ich natürlich bei den Fernsehkanälen auch so machen. Ne? Ich könnte natürlich Fox News mir anschauen und könnte dann natürlich auch die MSNBC-Sendung dazu angucken. Ne? Aber ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht möchte ich da zu viel vom Individuum, weil ich vielleicht viel zu viel Vertrauen in die Menschheit. Aber das waren nur so die Gedanken, die ich dazu hatte.
Ich finde, du hast jetzt halt richtig viele Punkte aufgemacht. Ich hoffe, ich kriege das hin, da irgendwie einen Bogen zu spannen darüber. Also zum einen hast du ein paar von diesen harten Grenzen dessen, finde ich, ganz gut eingefasst. Also es ist ja nicht nur ein Problem, was ist berichtenswert, selbst wenn wir uns jetzt darauf einigen würden. Es gibt irgendwie eine Relevanzhierarchie, die man ausarbeiten könnte, weil wir irgendeinen Impact-Faktor von Informationen messen können oder zumindest einschätzen können, sodass es uns reicht, um eine Wichtigkeitshierarchie aufzubauen und zu sagen, okay, das muss an möglichst viele Leute raus und das reicht, wenn wir das irgendwie in einer Nebensendung abklären oder so. Und dann stuft man das so ab, okay, von mir aus. Dann hast du ja aber immer noch, wenn wir uns zum Beispiel uns so Nachrichtensendungen anschauen, wie Tagesthemen oder so, hast du zum einen eine Aufmerksamkeitsökonomie, die du bedienen musst, aber du musst auch irgendwie deine Zeitökonomie im Auge behalten. Du hast halt nur ein gewisses Zeitfenster, in dem du berichten kannst und in dem du das, was relevant ist, unterbringen musst. Und dann musst du das auch noch so unterbringen, dass die Leute das auch gucken dann. Und da hast du ja schon mal das Problem, dass du Informationen verknappst. Also du kannst jetzt nicht ein Event, das stattfindet, umfassend beleuchten. Nenn zum Beispiel einen Bürgerkrieg, was zum Beispiel vom Impact Value her ein sehr, sehr wichtiges Thema wäre, würde ich jetzt mal behaupten. Und da erfolgt von einer Seite dieses Bürgerkrieges ein Angriff, der viele Tote oder Zerstörung zur Folge hat. Dann kann man das einfach so abhaken, dass man sagt, hier, diese Gruppe hat einen Angriff begangen und dabei wurde ein wichtiges Gebäude zerstört und so viele Menschen sind gestorben. Dann hat man ja das Problem, dass bei demjenigen, der die Nachrichten konsumiert, schon ein gewisses Framing stattfindet, weil man emotionale Reaktionen auf dieses Ereignis hat. Man sagt, oh, schlimm, schlimm, das ist passiert. Um jetzt aber das Ereignis irgendwie fair und umfassend darzustellen, müsste man ja auch die Hintergründe irgendwie mit reinbringen. Man müsste sagen, warum findet hier ein Bürgerkrieg statt und was waren die Motivationen der Gruppe für den Angriff auf zum Beispiel dieses Ziel oder was ist im Vorfeld stattgefunden, hat eine Provokation stattgefunden. Und man müsste beide Seiten abbilden, wie es denn zu diesem Event gekommen ist, um es fair und umfassend darzustellen, um Neutralität zu wahren, um nicht dass den Zuschauer, der die Nachricht bekommt, mit einer einseitigen, mit einem einseitigen Bias zurückzulassen, sondern ihm halt die Möglichkeit zu geben, zu sagen, so, ah, okay, die eine Seite hat folgende Gründe und die andere Seite folgende Gründe und jetzt kann ich mich irgendwie entscheiden, wem ich da jetzt den Vorzug gebe für mich selbst. Und ansonsten wird es immer einen gewissen Bias halt zurücklassen. Und das hat man eigentlich in egal welchem Kontext. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel Talkshow-Formate uns angucken, dann ist es auch so ein Management. Wie stelle ich möglichst fair alle Seiten innerhalb eines Diskussionsspektrums dar? Weil es kann ja sein, dass es in dieser dieser vielschichtigen Zusammensetzung von Diskussionspartnern zum Beispiel auch absolute Esoteriker gibt zum Beispiel. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel über medizinische Innovation unterhalten, dann wird es halt auch immer eine Seite geben, die sagen, ja, aber wir können uns doch alle Orgonsteine irgendwie zu Hause in die Bude stellen und die lösen das Problem sowieso. Müssen wir die jetzt fair in dieser Diskussion mit abbilden oder verschieben wir damit nicht den Rahmen der Diskussion so weit in eine Richtung, die da eigentlich nicht abgebildet werden müsste, nur um Neutralität zu bewahren? Weil das wäre ja neutral, wenn wir jede relevante Seite des Diskussionsspektrums mit einbringen würden in so ein Format.
Aber im Grunde bräuchte man, wie das im Bundestag auch ist, so eine 5%-Hürde, damit nicht jeder Vogel da rein kann.
Ja, genau. Das ist halt eben das, worüber man sich klar werden muss. Es kann nicht jedem Genüge getan werden. Es gibt einfach welche, die halt innerhalb dieser Ökonomie hinten runterfallen. Und das ist eine harte Grenze, die kann man gar nicht überwinden, weil ansonsten würde es immer den Raum sprengen und es würde auch zu einer falschen Gewichtung kommen. Also es nennt sich Bothsiderism, glaube ich, also es ist so ein Ismus. Und ja, da geht es halt eben genau darum, dass man eine Seite übergewichtet, indem man sie repräsentiert, weil sie halt eventuell einfach überhaupt nicht da sein sollte.
Hm. Also, vor allem ist es ja in der Talkshow auch, wenn du jetzt vier Leute einlädst und die vertreten vier verschiedene Standpunkte, dann implizierst du dadurch, dass die alle gleich groß vertreten sind in der Gesellschaft auch, wo das jetzt sein kann, dass drei von denen einfach komplett abstruse Standpunkte haben. So, also ja, ich stimme euch beiden auf jeden Fall zu. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir hier schon viel zu viel im High-Level-Bereich sind. Ich glaube, die alltäglichen Probleme, die wir in der Berichterstattung jetzt mal im Beispiel ARD und ZDF sehen, die sind schon so viel kackdreister auf der Oberfläche, dass ich glaube, wir müssen erstmal solche Sachen überhaupt in den Griff kriegen, bevor wir uns über so Geschichten Gedanken machen, wie ob das überhaupt möglich ist und wie man sowas genauer strukturieren kann. Weil ich meine, wir haben ja teilweise, ich erinnere mich noch zurück in der Corona-Zeit, wo in den Tagesthemen einfach Fotos verwendet wurden im Hintergrund, die irgendwelche Dinge suggerieren sollten, so passiv, obwohl auch in den eigenen Quellenangaben vom ARD immer ganz klar formuliert wurde, dass diese Fotos überhaupt nichts zu tun haben mit den Berichterstattungen, die gerade stattfinden. Ich kann mich noch erinnern, das größte, wo ich mich am meisten drüber aufgeregt habe und seitdem gucke ich eigentlich auch keine Tagesthemen mehr. Das war ein Bericht über die Corona-Toten in Italien und dann wurde so ein Flughangar gezeigt, wo lauter Särge drin waren und es wurde nicht drauf eingegangen, was dafür, also die haben nichts zu den Videoaufnahmen, die sie gezeigt haben, gesagt, sondern sie haben einfach so einen Bericht vorgelesen und dann hatten sie selbst zitiert in den Archivaufnahmen, wo sie das herhaben, dass es halt irgend so ein Militärkonflikt Überbleibsel war, irgendeine Aufnahme, die gar nichts mit dem Zeitpunkt und Ort zu tun hat, über den sie berichtet haben. Und das sind halt so Sachen, wo ich denke, also das ist einfach komplett vorsätzliche Irreführung an der Stelle und da habe ich halt einfach keine Lust drauf. Also von mir aus kann man durchaus berichten, wie viele Menschen infiziert werden oder gestorben sind oder was die impliziten und expliziten Kosten sind und wie man da vorgehen könnte und so weiter. Aber eben dann so emotionalisierende Inhalte zu zeigen, die aber gar nichts mit der Story zu tun haben, die man erzählt, das ist halt ein No-Go. Und das ist, glaube ich, eher so die Manipulationsebene im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, über die sich die meisten Leute heute aufregen und warum der auch so stark in der Kritik ist. Und ich meine, wenn wir jetzt mal überlegen, wie politisiert bei uns in Deutschland dieser Prozess und dieser Apparat auch überhaupt ist, dass wir da eine Kommission haben, in der einfach Parteipolitiker drin sitzen, dann muss ich mir auch ehrlich Gedanken machen, was denn überhaupt eigentlich der Sinn dieser Institution sein soll. Weil ich meine, im Föderalstaat, Simon hat es vorhin schon angesprochen mit der Zentralisierung, ist es eigentlich total simpel, wie man ein ganz einfaches Konstrukt machen kann. Ja, wir haben 16 Bundesländer, die ihre eigenen Rundfunkanstalten haben und dann haben wir noch irgendwie 200 Regionen in Deutschland, die auch ihre Lokalnews haben und dann kann man einfach sagen, bei dem zentralen Baustein, also den Tagesthemen vom ARD, was ja der größte Medienkonsumpunkt für das ganze Land dann ist, kann man auch einfach sagen, die brauchen gar keine Redaktion mehr, die über die Inhalte dort abstimmen, sondern die müssen halt einfach dann mit dieser 5%-Hürde das, was jetzt lokal berichtet wurde, einfach gewichtet nach Sendezeit, wie es schon im ganzen Land vorgekommen ist, einfach übernehmen und aggregieren. So, warum brauche ich auf der zentralen höchsten Ebene nochmal eine Entscheidungskompetenz, wenn ich das auch einfach aggregieren kann, bottom-up aus dem Zeug, was sowieso schon berichtet wurde, was die Leute halt vielleicht noch nicht alle mitbekommen haben, weil halt die lokalen News weniger geguckt werden als die Tagesthemen. So, das sind schon so Sachen, wo ich mir denke, gut, da kannst du dir auch die ganzen Leute, die da arbeiten, sparen.
Ich verstehe das, was du versuchst zu sagen, und meiner Meinung nach ist das allerdings eben ein Symptom von der Bestrebung, die ich eben anfangs versucht habe zu kritisieren und zu zeigen, in der Theorie ist das nicht möglich. Ne? Also du versuchst halt immer irgendwie zu sagen, wir sind neutral und das ist eine objektive Berichterstattung und so weiter.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich würde das einfach demokratisch dadurch entscheiden lassen von den einzelnen Stationen unten. Die berichten nach Minuten, was sie für wichtig empfinden. Und das wird dann im gewichteten Mittel aggregiert für die zentralen Berichterstattungen. Dann ist es nicht unbiased, aber es ist immerhin demokratisch und bottom-up legitimiert.
Ja, gut, aber
dass wir den Bias nicht rauskriegen, da sind wir uns ja einig.
Ja, aber du hast ja immer noch, okay, dann hast du die Geschichte einfach nur eine Ebene weiter runtergesprochen, sozusagen. Wieso berichten denn die lokalen News denn darüber? So,
ja.
Na gut. Ich glaube, dann hast du einfach nur einen Vorhang mehr vorgezogen, bevor die Leute da irgendwie an das grundlegende Problem denken. Nämlich eben, habe ich denn überhaupt einen Anspruch an Neutralität und Objektivität? Und das ist ja, dass es da ganz viel Korruption und so weiter, aber nicht Korruption, aber dass da ganz viel Mischmasch passiert, das gegeben. Aber meiner Meinung nach sind das alles Symptome. Und die unterliegende Problematik ist eben zu sagen, ich versuche irgendwas herzustellen oder ich versuche einen Zustand herzustellen, der theoretisch einfach nicht möglich ist. Ne? Das ist wie, als versuche ich irgendwie schneller als Lichtgeschwindigkeit mich vorzubewegen. Funktioniert einfach nicht. Ist logisch nicht möglich. So,
und das muss mich ja nicht davon abhalten, eine Rakete zu bauen, die schneller ist als die ich letztes Mal hatte.
Ja, aber wenn wir
uns iterativ nach vorne bewegen, dann reicht das ja auch. Wir müssen ja gar nicht einen perfekten Standard erfüllen. Es kann ja auch ausreichen zu sagen, wir haben keinen objektiven Rundfunk, aber der Rundfunk ist immerhin so aufgebaut, dass er einigermaßen gut funktioniert und wir halt nicht so enden wie die Amis.
Aber es ist schon relevant zu klären, warum er nicht objektiv ist. Also was sind die Grenzen der Machbarkeit? Was sind die Grenzen dessen? Also deswegen ist es schon relevant zu sagen, ja, also ist es schön, wenn ich davon träume, mich mit mehr als Lichtgeschwindigkeit zu bewegen oder halt generell annähernd an die Lichtgeschwindigkeit zu bewegen. Wenn die Machbarkeit gar nicht gegeben ist, dann brauche ich in die Richtung nicht versuchen zu denken, sondern ich weiß, in welchen Grenzen ich mich aufhalte und kann versuchen, in diesen Grenzen versuchen, mich möglichst effizient aufzustellen und die auszuloten. Und deswegen ist es, finde ich, schon relevant, rauszufinden, wo liegen die und wie gehe ich damit um und vor allem, wie gehe ich offen damit um. Und du hattest jetzt zum Beispiel dieses Thema mit den Särgen von Bergamo angesprochen. Und man kann jetzt sagen, ja, auf der einen Ebene war das halt keine elegante Berichterstattung, sondern es war Emotionalisierung. Aber was es vor allem war, es war Framing. Also da stand ein ganz anderer Hintergrund dahinter, zum Beispiel, dass halt irgendwelche Krematorien nicht gearbeitet haben und man deswegen irgendwie halt Särge verlagern musste. Und dadurch kam es zu einer Akkumulation. Und man hat dann aber die Bilder, die daraus entstanden sind, genutzt, um zu emotionalisieren. Aber wer hat denn versucht zu emotionalisieren und warum haben wir das auf allen Medien genau so gesehen? Das ist, weil Medienanstalten ihre Grundlage für ihre Nachrichten von Nachrichtenagenturen beziehen, zum Beispiel Reuters. Und Reuters ist wieder halt nicht unabhängig, sondern die betreiben eben auch Framing. Also die stellen sowas zur Verfügung, wie eben genau diese Bilder, und verkaufen die an Nachrichtenmediensender. Und die berichten halt dann darüber, über das, was sie zur Verfügung gestellt bekommen. Und damit haben wir schon dieses Grundproblem, dass halt eben die Agenturen, die so Bildmaterial und Informationen zur Verfügung stellen, an sich schon nicht neutral sind, sondern die bereits durch zum Beispiel Journalisten, die sie beschäftigen, ein gewisses Framing und eine gewisse Haltung mit reinbringen in das Material, was als Grundlage dienen soll zur neutralen Berichterstattung. Da haben wir schon mal ein Grundproblem. Und das kann man nur zu einem gewissen Grad dadurch bekämpfen, indem man einfach ganz, ganz viele eigene Journalisten aufbaut, die überall in der Welt vor Ort sind und alles abchecken können und eine noch breitere Informationsbasis der Senderanstalt zur Verfügung stellen. Aber irgendwo sind da halt Grenzen gesetzt. Man muss teilweise auf Agenturen zurückgreifen, um an entsprechendes Material zu kommen. Und dann muss einem halt eben bewusst sein, dass dieses Material an sich halt schon teilweise geframed ist, dass es in einem gewissen Kontext dargestellt wird, der nicht unbedingt der Realität entsprechen muss. Und allein das ist, finde ich, schon eine riesige Grenze, die Neutralität kaum möglich macht. Aber ich wollte noch auf einen, ich würde es jetzt gar nicht Nebenschauplatz nennen, aber eine Sache auf eingehen, die du aufgemacht hast, Simon, und zwar dieses sich selber die Outlets auszusuchen, aus denen man halt Informationen bezieht. Und du hattest ja gesagt, ja, in so einem Social-Media-Kontext macht man das ja. Man selektiert nach irgendwie persönlichen Vorlieben, nach eigenen Weltanschauungen und sagt so hier und da, das finde ich gut und das sammle ich. Und ich finde, dass das überhaupt gemacht wird und dass das so funktioniert, wie es funktioniert, deutet auf was Fundamentales hin, nämlich, dass Menschen gar keinen Meinungspluralismus wollen. Also das Individuum an sich will ja gar nicht die neutrale und objektive Berichterstattung, sondern wir wollen Berichterstattung, die unserem Weltbild entspricht. Wir wollen auf uns zugeschnittene Berichterstattung. Wir haben gar keinen Bock auf Pluralismus. Wenn überhaupt, haben wir Bock auszuwählen. Also wir wollen gucken, okay, das und das gefällt mir und da finde ich mich wieder und deswegen informiere ich mich in diese Richtung. Ja, und gar nicht dieses, oh, ich will immer die neutralstmögliche Position. Niemand will die. Ich glaube, das ist ein Kernproblem, dass alle immer sagen, sie wollen das, aber in echt will es keiner. Und das sich einzugestehen, dass man das gar nicht will, ist, finde ich, schon mal eigentlich der erste Schritt, den man gehen sollte. Weil egal, mit welcher Person man tatsächlich sich mal unterhält, alle sagen immer, Meinungspluralismus ist wichtig, aber komischerweise geht ihnen immer die Meinung, die nicht ihrer eigenen entspricht, übelst auf den Sack. Also keiner sagt irgendwie, es ist total toll, dass die da sind und ich mit denen reden kann. Sondern alle sagen immer, es ist übelst scheiße, der Idiot, der labert den ganzen Tag nur Müll und der liegt einfach falsch. Und das ist ja auch das gute Recht von jeder Person, das so zu urteilen. Aber in Wahrheit ist es halt so, dass wir gar nicht scharf auf Meinungspluralismus sind, sondern wir wollen eigentlich einfach nur unsere eigene Meinung möglichst in die Welt hinausgetragen sehen.
Das ist jetzt so ein bisschen die Analogie wie bei so einem abhängigen Raucher, der einfach die ganze Zeit rauchen muss, damit seine Nikotinsucht befriedigt wird. Aber ob er das jetzt nun eigentlich will oder ob er halt einfach in so einem Trichter drin hängt, wo er nicht mehr rauskommt, das ist dann die andere Frage. Also ich glaube, dass es wieder so ein Beispiel ist, wo die Menschheit, da gebe ich dir absolut recht, einfach abgefuckte Präferenzen hat, was die Konsumcharakteristika angeht. Aber ob es das ist, was wirklich dahinter steht, dass wir das so wollen, das würde ich mal in Frage stellen. Also ich glaube, das sind mehr so Pfadabhängigkeiten, die sich halt manifestiert haben, die jetzt so einen Strudel erzeugen, wo halt die meisten Leute nicht mehr rauskommen. Weil ich meine, das hat Simon ja selbst schon gesagt, da hat er vielleicht ein zu gutes Weltbild oder Menschenbild oder so, aber ich meine, es ist ja absolut easy möglich, YouTube aufzumachen und dann suchst du dir 3-4 Creator von rechts und 3-4 Creator von links aus, guckst dir an, was die so berichten und meistens schauen die sich ja auch die gleichen Themen an, weil so viel verschiedene Geschichten, wenn man jetzt politischen Content auf YouTube macht, gibt's ja auch nicht, ja. Und dann kann man sich ja da als Privat-Endkonsument sozusagen eigentlich ein echt gutes Bild so machen, wie die so verschieden denken. Aber diese Synthese dessen, die du halt bräuchtest im ARD, also die dann um 20.15 Uhr in Tagesthemen läuft, die ist halt das, wo wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, dass es theoretisch unmöglich ist, wo ich mich halt frage, können wir das nicht trotzdem praktisch so umsetzen, dass es halt nicht mit Lichtgeschwindigkeit fährt, aber immerhin schneller als die Rakete von gestern. So, das denke ich halt, also halte ich für durchaus möglich, dass man das so designen kann. Und dann können wir auch eine Debatte aufmachen, wie weit so eine verpflichtende Gebühr irgendwie Sinn machen könnte. Weil in dem Punkt, in dem wir jetzt sind, ist es ja obvious, dass man es abschaffen muss. Weil ich meine, es hat ja überhaupt keinen Mehrwert und kostet 20 Euro pro Person pro Tag. Und dieses Geld wird einfach nur verschwendet. So, nicht pro Tag, pro Monat. Ja. Ja, pro Tag kommt auch noch, keine Sorge.
Das ist eben der springende Punkt für mich. Wenn ich sage, es gibt keine Objektivität in dieser Berichterstattung, dann fällt für mich dieses Argument raus, dass wir das brauchen für eine funktionierende demokratische Gesellschaft. Und wenn wir jetzt darüber geredet haben und zu sagen, okay, jeder sucht sich irgendwie die Kanäle aus, die, was ist jetzt nicht im Sinne von YouTube, sondern einfach die Art und Weisen, wie man an Neuigkeiten kommt, die eben seinem eigenen Weltbild entsprechen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was denn eigentlich so die grundlegende, wieso möchten wir uns informieren als Menschen überhaupt? Wieso interessieren uns Neuigkeiten überhaupt? Irgendwelche News, irgendwelche Events? Wir wollen einfach maximal adaptiert sein. Also das ist meine Interpretation. Wir wollen maximal adaptiert sein. Wir wollen so wenig wie möglich Überraschungen haben. Ja? Wir wollen sagen, dass das und das passiert, so, das konnte ich vorhersagen und ich habe mich dementsprechend vielleicht auch schon positioniert, dass ich davon jetzt halt irgendwie nicht negativ affektiert werde, dass ich vielleicht davon positiv sogar schon mich irgendwie beeinflussen lassen kann. Ja? Und ich glaube, das ist der Grund. Ne? Also sagen wir mal einfach mal so, hey, ich habe jetzt halt irgendwie gelernt, den Bären vom Felsen zu unterscheiden, und das ist ja auch schon mal super. Und wenn ich jetzt irgendwie sehe, okay, das ist ein Felsen, passt genau in mein Weltbild rein, ne? Wenig Überraschung, super Geschichte, passt. Ja, und dementsprechend ist meine Überlegung zu sagen, okay, die Art und Weise, wieso wir uns überhaupt, oder der Grund, wieso wir uns überhaupt eben beispielsweise News geben, ist sozusagen, wir wollen informiert sein, damit wir wenig überrascht werden. Dann sagen, hey, das ist mein Weltbild und damit komme ich so gut wie möglich durchs Leben. Das ist, sag ich mal, die Baseline-Begründung dafür, dass ich halt einfach so gut wie möglich im, sag ich jetzt mal, fast schon evolutorischen Kontext durchs Leben komme, und dementsprechend muss ich vorbereitet sein und dafür brauche ich Neuigkeiten. Und wenn ich, sag ich mal, dieses Framing benutze, dann sage ich, okay, ich habe ein gewisses Weltbild, von dem ich überzeugt bin, dass es das Beste ist, mit dem ich am besten eben durch diese unsichere Welt mich schippern lassen kann. Und das benutze ich dann halt auch, um beispielsweise alles, was passiert, diese Linse gebe ich mir dann eben drauf und sage, okay, ja, innerhalb dieser Linse ergibt das Sinn. Und der Grund, wieso wir dann eben sagen wollen, wir wollen eigentlich an sich ein objektives, neutrales oder sowas haben, ist ja an sich nur die Frage, was machen denn die Leute denn eben mit diesen geglaubten, objektiven und neutralen Informationen? Ja. An sich macht, also die gesellschaftliche Begründung dafür ist ja eigentlich, dass du dich damit gesellschaftlich konform oder optimal verhalten kannst, gegeben dieser Information. Also ich glaube, das ist ja die Begründung dahinter. Ne? Das machen wir jetzt ja nicht für die individuelle Bildung des Individuums, sondern sagen, hey, wir wollen das haben, damit die Gesellschaft optimal funktioniert. Und dann ist eben meine Frage, okay, was bedeutet hier irgendwie optimal funktionieren? Und so, okay, wahrscheinlich, dass der politische Prozess halt so reibungslos wie möglich abläuft. Ich will es ja nicht sagen, dass da irgendwelche Mauscheleien oder so, das müssen wir gar nicht annehmen, so in dem Argument, was ich eben versuche zu machen und sagen, okay, wir haben jetzt diese verschiedenen Weltbilder und die Leute versuchen sich jetzt eben gegen dieser Weltbilder optimal zu verhalten und versuchen halt eben auch Neuigkeiten in sich reinzubekommen, damit sie eben auch für, was weiß ich, unvorhergesehene Eventualitäten gewappnet sind. Und eben so weiter die Unsicherheit reduzieren können, was ja immer ein großes evolutorisches Argument ist im Bereich Verhalten. Und dann ist für mich eben die Frage, okay, wieso wollen wir das überhaupt? Wieso wollen wir eine Konvergenz von Meinungen? Ja? An sich könnte ich doch einfach sagen, welches System ist eben recht, sag ich jetzt mal, antifragil fast schon, aber zumindest mal nicht fragil, gegenüber einer Diversität von Weltanschauungen. Und hier sehe ich halt eben nicht ein demokratisches System. Und das ist für mich schon fast eine sehr, sehr grundlegende, und da kommen wir zurück. Man merkt, was ich aktuell konsumiere, gegeben auch unserer letzten Folge Richtung Regeln und so weiter, ist halt eben die Frage, okay, ich brauche das halt, um eben in einer Demokratie zusammenzuleben. Aber an sich könnte ich doch einfach sagen, ja, wir nehmen jetzt halt wieder das anarchokapitalistische, ich will nicht sagen Utopia, weil ich glaube, es ist realisierbar, Gesellschaftskonstrukt an Und hier ist ja ganz klar, die Leute, die am besten adaptiert sind an wie tatsächlich die Welt funktioniert, ja, denen geht's gut. Ja? Und der Rest, der kann zwar versuchen, in seiner Bubble zu leben, ja, der kann versuchen, so wenig wie möglich irgendwie sich aus seinem Weltbild herauszubewegen, kann er gerne machen, aber wenn das eben nicht der Realität entspricht, dann wird er halt eben auf einem evolutorischen Prozess nicht ganz so gut dastehen. Ja, und da hat man dann eben dieses Argument, ich will nicht sagen ausgehebelt, Tom, was du vorhin gemacht hast, sagen, dass an sich hat keiner Lust auf Pluralismus, das verstehe ich schon, aber halt eben nur, wenn ich sagen kann, ich muss mich halt irgendwie auf einen Nenner bringen, dann ergibt es natürlich keinen Sinn. Aber wenn ich sagen kann, hey, ich habe eine intrinsische Motivation, mich mit anderen Blickwinkeln zu beschäftigen, weil das ist genau das, was ich brauche, um maximal adaptiert zu sein an meine Umwelt, dann habe ich das meiner Meinung nach wieder ein bisschen ausgehebelt. Eure Meinung?
True, also ich kann dir da nicht widersprechen. Du kannst nicht dagegen argumentieren. Natürlich ist eine breite Informationsbasis für das Individuum die bessere Strategie, um sich klug zu entscheiden. Also klar, der Homo economicus trifft dann die effizientesten und besten Entscheidungen, wenn er möglichst gut informiert ist über das, wofür er sich entscheiden muss. Aber in der Realität ist es ja auch so, dass die Individuen, von denen wir jetzt ausgehen, gar nicht diese Grundmotivation haben, warum auch immer. Also man muss jetzt nicht irgendwie dann pro und contra argumentieren, ja, es ist aber halt blöd, dass sie diese Motivation nicht haben. Die Wahrheit ist einfach, dass sie nicht haben, wahrscheinlich, weil das effizienter so ist, also weil du weniger anfällig bist, weil du weniger oft deine Meinung ändern musst. Es kann ja auch effizient sein, wenn du sagst, es fühlt sich aber gut an, wenn ich die Welt immer mit diesem Filter betrachte und ich muss ihn nicht wechseln. Weil das wäre für mich dann ein gigantischer Aufwand. Ich müsste meine Grundannahmen irgendwie nochmal umschmeißen, müsste vielleicht mich, weiß ich nicht, anders verhalten oder so.
Und also, um da mal einen kurzen Einschub zu machen, du hast durchaus recht mit dem, was du sagst, aber das liegt nur daran, dass es auf der Ebene ist, auf der wir uns heutzutage in der entwickelten Zivilisation befinden, weil diese Entscheidungen keine signifikante Auswirkung auf meine akute Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Also wir beschäftigen uns hier mit lauter Themen, die so wenig damit zu tun haben, ob ich morgen gefressen werde oder verhungere, dass es letzten Endes dann, wie du schon sagst, effizienter ist, für die meisten Menschen sich gar nicht damit zu beschäftigen, weil es auf ihr Leben literally keinen Einfluss hat. So, jetzt, was wir überlegen, ist natürlich langfristig dynamisch betrachtet, wie können wir einen Rahmen schaffen, in dem eine Gesellschaft sich nach vorne entwickelt, damit wir halt irgendwann mal eine Welt haben, in der Elektrizität halt nur noch 1 Cent pro Kilowattstunde kostet, weil wir halt einfach so viel effizienter sind als jetzt. So, das ist halt die Überlegung. Und ich glaube, dass du 99% der Menschen damit nicht erreichen kannst, weil die nicht den Zeithorizont haben, über die nächste Frittenbuden-Besuche-Aktion hinauszugucken und das ja auch gar nicht mehr müssen. So, also für den normalen Menschen ist das System, was wir haben, ja total geil. Du musst dich um die ganzen Sachen eigentlich nicht kümmern. So, es funktioniert alles schon irgendwie. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt random von irgendeinem Tiger in der Innenstadt gerissen wirst, die ist halt einfach, egal ob du jetzt Fox News oder CNN guckst, ist sie halt relativ gleich so. Und,
aber nie null.
Ja, nie null, aber es ist halt hinreichend wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass das passt. Also du hast recht mit dem, was du sagst, Tom, aber ich glaube, wir müssen differenzieren, dass es halt daran liegt, dass diese Probleme, und das ist ja, glaube ich, auch ernsthaft, das ist, glaube ich, auch das größte Problem in der Zivilisation, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem der Fortschritt, den wir noch machen könnten, eine so marginale Auswirkung auf das Hier und Jetzt hat, vielleicht nicht auf die Entwicklung der Menschheit in den nächsten 200-300 Jahren, aber auf das Hier und Jetzt eine so marginale Auswirkung, dass wir uns denken, so what? Das sieht man ja schon bei der ganzen Debatte ums Klima. So, da geht es um einen Zeithorizont von 30, 40 Jahren. Wenn ich da mit meinen Boomer-Eltern drüber rede, denken die so, so what, Alter, da bin ich 100% nicht mehr am Leben. Das interessiert mich nicht die Bohne. So, Problem gelöst. Jetzt stell dir mal vor, wir reden über zivilisatorische Konvergenzprozesse, die irgendwie 300 Jahre dauern. Okay. Der einzige Player, der sich dafür interessiert, ist die katholische Kirche. Die sind schon seit 2000 Jahren da, die wollen auch in 2000 Jahren noch da sein.
Ja, das Argument, was ich versuche eben zu machen, ist, ich glaube, wir sind eben in einem politischen System, was Kongruenz von Meinungen benötigt, um zu funktionieren. So plump gesagt, wie es ist. Und das führt eben dazu, dass du sagst, ich brauche da irgendwie eine Konvergenz und ich muss die irgendwie erzwingen. Und dann kommst du halt eben in genau das, was ihr gesagt habt, nämlich an sich habe ich keinen Anreiz, mich dem Ganzen zu beugen. Ja, aber in dem System, in dem ich bin, ist für mich, ob ich mich dem Ganzen beuge oder nicht, ist mir eigentlich echt ziemlich egal, weil das Resultat, das sitzt für mich recht gleich, ob ich es mache oder ob ich es nicht mache. Ne? Wohingegen, und das ist eben für mich die Frage, wie kommen wir so gut wie möglich an dieses First Best Run? Und ich hätte halt eben einfach eine ganz andere Problemstellung. Ich würde sagen, okay, das Problem ist mir zu biestig. Ne? Da möchte ich mich nicht beschäftigen. Aber ich komme damit drumherum. Ne? Ich kann keine Alternative finden. Und das ist halt eben zu sagen, nun gut, in welchem System brauche ich das dann einfach eben nicht? Ne? Und das ist meiner Meinung nach eben ein System, wo du sagst, ich zwinge dich, liebes Mitglied der Gesellschaft, nicht von außen so, du kannst machen, was du möchtest, aber ich benutze einen netten Mechanismus, beziehungsweise die Gesellschaft macht ja gar nichts. Wir sagen einfach so, wir gehen wieder auf Factory Settings zurück. Oh, da haben wir allerdings diesen netten Mechanismus, der nennt sich Evolution. Derjenige, der seinen Mitmenschen am meisten dienlich sein kann, ja, der ist halt eben derjenige, der davon am meisten profitiert. Und dann habe ich als Individuum jeweils den Anreiz, mich mit den Zusammenhängen, mit den Weltbildern auseinanderzusetzen, die das Ganze am besten mir eben bieten. Und das war so ein bisschen das Argument, was mir jetzt gerade so durch die Hirnwindungen gegangen ist. Und aber ich finde es dann eben sehr interessant zu denken, darüber nachzudenken, wieso haben wir eben diesen Gedanken, dass wir was Neutrales überhaupt brauchen. Ne? Und zu sagen, okay, ist dieses Ziel, ist es eigentlich das, was wir wollen? Oder ist es eigentlich, haben wir so ein bisschen das Ziel mit einem Zweck vermischt und oder vertauscht, eher gesagt, nicht vermischt, und machen uns damit eigentlich das Leben nur viel, viel schwieriger, als es eigentlich sein müsste, und denken über die komplexesten Arten und Weisen nach und haben so viele Anreizprobleme, die wir eigentlich gar nicht bräuchten, wenn wir ganz anders auf einer vielleicht höheren Ebene daran gehen würden. Ja, also auf dieser niedrigen Ebene, wenn wir versuchen, aktiv mit unserem ja fast schon Ingenieuransatz zu sagen, wie kriegen wir es hier am besten, die beste Effizienz, so wie du sagst, wie kriegen wir die beste Rakete, wie kriegen wir die noch schneller, so, und du versuchst halt gegen Windräder zu kämpfen, du kommst einfach nicht dagegen an, ne? Und du sagst, Mensch, ich löse mich einfach von den Fesseln, von dem, was ich eigentlich, ich habe versucht, in einem System mit ganz vielen Annahmen zu rechnen, mit ganz vielen Randrestriktionen, die es mir einfach unmöglich machen, irgendwann zu kommen. Und kann ich nicht einfach in ein System rechnen, was eben all diese Annahmen und all diese Restriktionen nicht hat, und dann einfach auf eine Möglichkeit zu kommen, wie ich dieses Problem ganz, ganz fast schon ignorieren kann.
Absolut schöner Gedanke. Ich glaube, da haben wir halt wieder einen Umstand zwischen Theorie und Praxis, wo wir halt doch sehen, dass gesellschaftliche Umbrüche einfach extrem graduell nur passieren und sich solche Sachen halt extrem langsam entwickeln. Und in der Perspektive von wegen, was können wir jetzt heute und morgen machen, sind dann vielleicht eher so Überlegungen des Ingenieurs wichtig, wo man sagt, hey, lass mal lieber das Abflussrohr mit 3 Grad Neigungswinkel bauen, damit die Scheiße nicht stehen bleibt. Und dann, wenn man dann mal langfristig denkt, dann kommt man zu dem Gedanken, hey, vielleicht sollten wir einfach gar nicht so viel Scheiße produzieren, dann bräuchten wir auch das Rohr nicht. Und das ist ein anderes Framework so. Und ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, dass wir über solche Ideen in dem Kontext immer reden müssen und das verbreiten sollten, dass wir auch irgendwo eine Aufgabe darin haben, zu sagen, hey, man kann auch anders drüber nachdenken. Aber dass wir uns auch klar machen müssen, dass das im alltäglichen, praktischen Wirkungsgrad, den wir jetzt in der Gesellschaft tatsächlich haben, so nicht stattfinden wird. Weil ich meine, große gesellschaftliche Veränderungen, wie wir sie jetzt in den letzten 2000 Jahren ab und zu mal gehabt haben, waren immer das Ergebnis brutalster Gewaltzüge. Und ohne das gab es das eigentlich nie. Und da ist halt dann immer die Frage, haben wir da nochmal Bock drauf? wollen wir sowas heute nochmal haben? Brauchen wir nochmal einen Napoleon, der von Paris nach Moskau zieht und alles und jeden verwüstet, wo er Fuß dazwischen aufsetzt? Weiß ich nicht. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es langfristig, da sind wir wieder beim nietzscheanischen Gedanken, langfristig sinnvoll für die Menschheit, wenn es immer wieder Kriege gibt, die auch heftige Vernichtungen mit sich ziehen, weil die Generationen danach meistens was daraus lernen. Aber für die, die das mitmachen, ist es natürlich nicht das Gelbe vom Ei.
Warum auch? Also warum ist es denn so effizient, so einen großen Druckpunkt aufzubauen, um langfristig innovativ zu sein oder langfristig irgendwie einen Prozess in Gang zu setzen?
Ja, weil das Update dann wieder konsequent eine wahrscheinlichkeitsbedingte Veränderung auf dein Überlebensratio hat.
Naja, es ist ja eigentlich, dass du brauchst den Leidensdruck, um quasi vom kurzfristigen Dopaminsystem in ein langfristiges zu schalten. Weil auf einmal ist das Leiden im Jetzt so groß, dass du Pläne machen musst für die Zukunft, damit es aufhört nur. Nicht, oh, kann ich mir jetzt heute irgendwie eine Pizza bestellen oder nicht? Das ist zu wenig einfach. Das ist zu wenig Leidensdruck. Man muss so richtigen Druck spüren, den man auf lange Frist nicht aushalten würde, dann fängt man an, Pläne zu machen, die eben in diese Entfernung reichen. Genauso eben wie, also deswegen funktioniert ja zum Beispiel so ein Druckpunkt wie der Klimawandel, weil man kann den Leuten das hier und jetzt damit so ungemütlich machen, dass sie sagen, okay, ich will irgendwie investieren oder ich will irgendwas ändern, damit es später dann nicht mehr so ist. Oder solche Geschichten wie halt im Kriege. Kriege an sich sind immer lange Leidensperioden einfach per Definition für die Bevölkerung, die sie ertragen muss. So. Und ich glaube halt, dass einfach nur eine utopistische Vorstellung allein den Menschen nicht ausreicht. Weil ich gebe dir, Tim, da absolut recht. Also wenn wir das hinkriegen, uns darauf zu fokussieren, das System so weit zu verbessern und auch unsere Aufmerksamkeitsökonomie umstellen, dass wir sagen, es macht Sinn, sich breitflächig zu informieren, den Meinungspluralismus wahrzunehmen, dann müssen wir aber auch eine entsprechende Zukunftsvision haben, die es uns das wert ist, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt diesen Mehraufwand in unserem alltäglichen Leben auf uns und erschaffen dadurch eine viel, viel bessere Gesellschaft. So. Ja, also das ist halt dieses Problem. Man konkurriert immer mit dem gemütlichen Hier und Jetzt, wenn es darum geht, eine viel, viel bessere Zukunft zu schaffen. Also dafür ist es dann halt wahrscheinlich einfach nicht ungemütlich genug. Es ist dann doch zu angenehm, in seinem Meinungskorridor zum Beispiel zu bleiben, das Angebot gar nicht erst wahrzunehmen oder so. Und dann wiederum ist es auch so, überhaupt, warum gibt es das Angebot? Das war ja auch vorher eine Frage. Simon, du hast die, glaube ich, nochmal in den Raum gestellt. Und das ist ja interessant, warum es das Angebot gibt. Also, warum legen wir Wert auf neutrale Berichterstattung? Naja, weil wir sie uns nicht ausgesucht haben. Also, im Endeffekt war das ja eine Entscheidung, die andere für uns getroffen haben, dass wir die unbedingt brauchen. Und der einzige Sinn und Zweck von neutralen Medien ist uns immer wieder zu verkaufen, wie dringend wir sie nötig haben. Also die sind halt einfach marketingtechnisch ganz gut darin, den Leuten ein gutes Gefühl dabei zu geben, weil es sagt sich einfach so toll. Ja, wir können uns ja so glücklich schätzen in Deutschland. Wir haben ja hier diese unabhängigen Medien, wir haben diesen tollen Rundfunk und so. Aber also es gibt halt unfassbar viele Länder, die haben das nicht. Und die scheinen jetzt nicht so unfassbar unglücklich mit der Situation zu sein. Und die sagen nicht alle, oh scheiße, in Deutschland läuft so gut, die haben diese unabhängigen Medien und wir haben die nicht. Oh Mann, es ist so scheiße bei uns. Dann würden die es ja einfach auch machen. Wenn das so geil wäre, dieses Angebot, dass jeder das eigentlich haben will, warum haben andere Länder das dann teilweise nicht?
Ja, am Ende ist das wieder so ein Convenience-Argument, wie du es gerade aufgemacht hast. Also auch die Tatsache, dass wir halt diesen Meinungspluralismus alle schätzen, aber es macht natürlich Arbeit, sich verschiedenste Standpunkte anzugucken und zu evaluieren und dann auch zu synthetisieren. Und das kann man ja outsourcen an die Tagesthemen. Und dann machen die das für mich und dann kriege ich das da vorgekaut. Und wie jeder andere gute Vogel im Nest zwitschere ich dann einfach fröhlich, wenn ich da was lecker Vorgekautes kriege. Und das ist halt einfach nice, weil letzten Endes, ob das jetzt gut oder schlecht vorgekaut war, ob das jetzt ein Bio-Wurm war oder nicht, das ist eigentlich egal, weil verhungern werde ich eh nicht. Und vorgekaut bedeutet, ich muss es selber nicht jagen und ich muss es selber auch nicht zubereiten. Und damit habe ich entspannten Nachmittag, muss mir überhaupt keinen Kopf um irgendwas machen, schalte dann die Tagesthemen ein. Und wenn ich das dann eh outgesourced habe, alles, dann kann ich mich auch, wenn ich will, und das ist ja sowieso der deutschen Volkssport, mich einfach da schön drüber aufregen. So, was die alles für Scheiße bauen und wie schlecht die das alles machen. Und dann habe ich auch noch so eine kostenlose Portion Entertainment mitbekommen. Weil, wie Simon das schon mehrmals jetzt eindeutig ausgeführt hat, ist unmöglich, objektiv Bericht zu erstatten. Es geht nicht. So. Und wenn ich das weiß, dass es nicht geht und mir dann aber einbilde, dass die das machen müssen, weil die so viel Geld haben, dann kann ich mich jedes Mal wieder drüber aufregen, dass sie es nicht hinbekommen, weil die so dumm sind. Und dann fühle ich mich gut und macht Spaß. Und nach unten treten ist bekanntermaßen gut für die Psyche.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so stark nach unten getreten ist. Ich glaube, sozioökonomisch stehen viele der Mitarbeiter im ÖRR tatsächlich besser da als die meisten der Rest Deutschen. Das ist mal nur so nebenbei. Und ich weiß nicht, ich würde meine Vision gerne noch verteidigen. Ich glaube nicht, dass es utopisch ist. Utopie bedeutet ja auch, dass etwas unmöglich ist. Ja, das ist ja eigentlich ein Wunschdenken. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass es so ist. Aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass es im Prinzip rein theoretisch realisierbar ist. Ja, es ist jetzt halt nicht, dass ich dafür schneller als die Lichtgeschwindigkeit rennen muss. Es ist einfach nur sehr, sehr schwierig, weil sehr, sehr viele andere Interessen und damit drin sind. Und natürlich würde eine komplette Umkrempelung des Gesellschaftssystems benötigen, damit man eben in so ein System reinkommt. Aber ich denke mir dann immer, was ist denn das ethisch-moralischste? Und ich komme leider nicht drumherum und ich würde wünschen, dass es so einfach wäre, einfach nur zu sagen, wir haben eine Institution, die sagt dir, okay, das ist jetzt ethisch und das moralisch und das machst und das tust du. Und aber so ist es halt eben nicht. Ich muss als Individuum für mich selbst entscheiden können, was jetzt ethisch und was moralisch und worauf basiere ich diese Entscheidung eben. Und ich kann Moralität nicht oder Moralismus, ich kann das nicht enforcieren, ich kann das nicht erzwingen. Und das ist eben so dieses Problem, was ich eben damit habe. Und deswegen sehe ich das als, wenn wir, und das denke ich mir immer auch, wenn wir das wirklich wollen, ja, und ich denke immer so, wir schieben das vor, wir wollen das, wir wollen diesen Pluralismus und es ist gut für uns alle. Und wir wollen, dass es wirklich jeder macht so. Ja. Und dann denke ich mir, wenn du das wirklich willst, dann denk mal drüber nach und versuche auf eine andere Lösung zu kommen, als die ich gerade genannt habe. Und dann können wir gerne drüber reden. Ja. Alles andere ist, glaube ich, einfach nur, ich denke, es wäre ganz cool und vielleicht springt noch was Nettes für mich bei rum und vielleicht kann ich meine Weltanschauung und mein Modell dann irgendwie besser darstellen lassen, was super ist. Ja. Aber das ist für mich alles nicht zu Ende gedacht. Ja. Das ist für mich irgendwie, ich bin gerade mal aus der Haustür gegangen und dann habe ich gedacht, vielleicht gehe ich wieder zurück. So, nee, man muss den Weg bis ganz am Ende durchgehen. Und ist die Ergebnisse, die sich daraus ergeben, sind jetzt halt vielleicht nicht mit dem Weltbild eines jeden zu vereinen. Und ich gebe ja auch zu, dass es ein Zustand wäre, den wir so noch nie in unserer Menschheitsgeschichte hatten. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass es sehr, sehr wichtig ist, darüber nachzudenken und zu überlegen, okay, wollen wir das wirklich? Ja? Und dann eben zu sagen, also nee, wir wollen es eigentlich nicht. So. Und dann ist nämlich die Frage, was für eine andere Begründung haben wir denn dafür? Und ich glaube, wenn man eben diese ganzen anderen Begründungen auch mal alle durchdenken würde, würde man zum Schluss kommen, wir wollen es eigentlich gar nicht. Beziehungsweise wir wollen es nicht aus den Gründen. Wir können nicht Gründe geben, die für andere nachvollziehbar sind, wie beispielsweise Objektivismus, ne, sondern einfach nur, weil ich es gut finde. Ne, und dann sind wir wieder beim Argument, oh gut, dann können wir die Gesellschaft auch fragen, wieso ist nicht, keine Ahnung, ne, wieso finanziert nicht jeder meinen Trenbolon-Konsum oder sowas? Was weiß ich. Ne? Also, und dann ist es einfach nur, okay, es sind irgendwelche speziellen Privilegien, die du gerne hättest und du möchtest, dass jeder dafür irgendwie bezahlt oder dafür irgendwie den Aufwand betreibt. Cool, dankeschön.
Genau das ist das Ding, ja. Das ist dann wieder das Ergebnis einer Machtstruktur. Und so Machtstrukturen kannst du halt nur friedfertig ändern, wenn du selber ganz oben bist? Und wenn du ganz oben bist, warum solltest du sie dann noch ändern wollen? So, ich meine, welcher Oligarch in Russland denkt sich, eigentlich ist Oligarchie nicht so geil. Mach mal Handzeichen hier am Roundtable. Wer hilft mir hier, die Liftokratie einzuführen? Ich glaube, da würde sich keiner melden.
Ja, ich glaube, ich habe auch gar nicht viel mehr zu sagen. Aber genau darum geht's. Ich glaube, es wird immer irgendwas vorgeschoben. Und deswegen war mein Anfangsargument, okay, nehmen wir uns die Frage doch einfach mal ganz theoretisch vor, so, und schauen uns das an. Und meiner Meinung nach kommen wir da auf einem negativen Ergebnis raus. Und das ist gut, aber dann müssen wir uns als Gesellschaft damit entscheiden, wie gehen wir damit um.
Ich würde sagen, wir installieren einfach in allen Kloschüsseln einfach so Lautsprecher. Und immer, wenn man auf Klo ist, muss man dann irgendwelche zufällig ausgewählten Radio- oder Mediensendungen hören. Und so ergibt sich dann irgendein Bild bei jedem. Weil es halt zufällig ausgewählt ist und dann hast du halt Pech und bei dir kommt immer nur Scheiße, aber ist halt dann so, hast du halt Pech gehabt. Zufall ist wenigstens fair.
Zufall ist maximal fair, ja. Da hast du recht, das ist ein klassisches Two-Face aus Batman-Zitat. Ja, vielen lieben Dank euch Jungs für die, dass ihr hier meine Hirnfürze entertained habt und aber es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich glaube, man konnte auch einiges an Beitrag hier leisten. Jetzt nicht den öffentlich-rechtlichen Beitrag, aber ich glaube beispielsweise, dass Konsum von viel Muskeln wenig Hirn eben beispielsweise die Leute auch dazu intensivieren könnte, zu sagen, wir haben da vielleicht ein bisschen Meinungspluralismus und wir schauen uns ein bisschen an. Aber das ist natürlich wieder nur meine subjektive Meinung, was möchte ich da sagen. Auf jeden Fall euch, liebe Zuhörer, auch es gehen nur die herzlichsten Grüße raus. Wir lieben euch alle. Ja, vielen Dank für eure Zeit, für euer Interesse. Ich hoffe, ihr habt irgendwas gelernt. Wir hoffen, ihr habt irgendwas gelernt, irgendwas mitgenommen. Lasst uns Kommentare da, teilt den ganzen Spaß mit allen Leuten, die ihr kennt, auch mit Leuten, die ihr nicht kennt. Ne? Einfach mal irgendeine Omi auf der Straße ansprechen, ne? Und mal einen Podcast zeigen. Hab gehört, es funktioniert super. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.